ich sage immer, wenn die Batterien irgendwie überlaufen, also wenn zu viel von diesem Stress da ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir rot werden, dass wir einen Blackout haben oder sowas, ist viel, viel, viel größer. Ja. Und wenn wir vorher wirklich was Körperliches machen, hilft uns das, dass dieses Fass, was überläuft, dass wir es leeren, dass wir es leer machen.
Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Ich bin Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich bin auch Speakerin. Und genau darum geht es auch heute in dieser Folge. Um Public Speaking, um öffentliches Sprechen, vor anderen reden und präsentieren. Und wenn ich so ein bisschen in meine Biografie zurückgucke, war mir das nicht unbedingt immer die liebste Sache, vorne zu stehen auf der Bühne. Und inzwischen mit dem Thema mentale Gesundheit, was wirklich ein absolutes Leidenschaftsthema von mir ist, mache ich das aber total gerne. Und tatsächlich ist das irgendwo auch ein Handwerk, was man lernen kann. Und genau dafür habe ich heute einen ganz tollen Gast eingeladen, die uns einmal Tipps und Tricks mitgibt, wie man einen authentischen Weg finden kann, gerne öffentlich zu sprechen und die eigenen Inhalte rüberzubringen und das Publikum zu erreichen, sodass es wirklich allen Beteiligten Spaß macht. Es ist wirklich ein mega cooles Gespräch geworden und eins meiner absoluten Lieblingsinterviews bisher. Deswegen möchte ich es euch nicht länger vorenthalten. Ich stelle sie euch einmal vor. Barbara Bosch ist Speakerinnen-Coach, Expertin für Redeangst, Führungskräftetrainerin und natürlich auch selbst auf Bühnen als Speakerin aktiv. Sie hat durch ihre eigene Geschichte sehr gut verstanden, was es mit Redeangst eigentlich auf sich hat, und sie weiß darüber bestens Bescheid und unterstützt deshalb heute Menschen dabei, sich auf die unterschiedlichsten nationalen wie auch internationalen Bühnen vorzubereiten und vor allem ihre ja ganz persönliche Einzigartigkeit auf der Bühne zu zeigen, wie zum Beispiel auch für TED-Talks, das weiß ich von dir. Barbara ist studierte Sprachandragogin, da musst du uns gleich mal sagen, was das eigentlich genau ist, ich weiß es nämlich nicht, und legt deswegen auch sehr viel Wert auf den Einsatz von Sprache. Sie hat auch einen eigenen Podcast, nämlich Redefreude, so heißt der, wo sie Impulse rund um das Thema Public Speaking teilt und auch zeigt, wie SpeakerInnen auf der Bühne ganz bei sich selbst bleiben und gleichzeitig einen tiefen und ansprechenden Dialog mit dem Publikum führen können. Herzlich willkommen, Barbara.
Hallo, liebe Eva. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Oh, so schön, dass du da bist. Du bist schon ganz lange auf meiner Wunschliste. Wundervoll. Jetzt sag uns mal ganz kurz, wie bist du selber zum Thema Public Speaking gekommen und was ist Sprachandragogik?
Das ist immer eine total gute Frage. Also, tatsächlich komme ich aus einer super kommunikationsintensiven orientierten Familie. Also ich habe drei Schwestern, die machen PR und Werbung und die eine ist Deutsch- und Geschichtslehrerin. Mein Papa war Betriebsrat ganz, ganz lange Zeit bei einer Bank. Meine Mama war Journalistin. Bei uns zu Hause hingen überall so Italienisch-Vokabeln, weil meine Mama irgendwann einen Italienischkurs gemacht hat. Und wir hatten nicht so wahnsinnig viele Ressourcen. Also ich musste mein Zimmer teilen, bis ich 16 war. Und deshalb war sprechen können, sichtbar sein, mit der Sprache argumentieren können, überzeugen können, war für mich quasi als Kind schon richtig, richtig wichtig. Und dann fand ich immer schon Menschen, die gut reden konnten, total spannend. Also ich habe es geliebt, Menschen zuzuhören, die Geschichten erzählt haben von Reisen, von Dingen, die sie erlebt haben. Und wenn ich so richtig in den Bann reingezogen war und auch in der Schule, ne, wir kennen das alles, gab so LehrerInnen, da waren wir voll dabei, da haben wir uns wohlgefühlt, da haben wir gelernt, in der Präsenz, im Unterricht, im Zusammensein, und bei anderen kam gar nichts oder wir hatten Angst. Ja. Und dieses Miteinander sein und währenddessen lernen, das fand ich schon immer total spannend. Also das hat mich so ganz lang schon immer, ja, ganz schon immer begleitet. Und parallel dazu habe ich schon relativ früh irgendwann in der Schule so eine latente Redeangst aufgebaut. Ich hatte mal in der Schule einen Vorlesewettbewerb, den habe ich bei mir in der Klasse gewonnen. Da durfte ich aber aus einem Buch vorlesen, das ich kannte. Und dann ging es aufs nächste Level, das war ein fremder Text, fremde Leute, und ich hatte voll den Blackout. Und ich weiß noch, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber es war wahnsinnig schlimm, in dieser Situation zu sein, mit diesem Performance-Erwartungsdruck. Und es kam nichts raus. Ich konnte diesen Text einfach nicht lesen, ne? Und es war total schlimm. Thomas, der Vizegewinner in meiner Klasse, der musste dann übernehmen. Und ich glaube, da hat das so angefangen, dass ich gleichzeitig diesen Wunsch nach etwas bewegen, Leute erreichen, das, was ich selbst so als Publikumsmensch so wahrgenommen habe, wollte ich gerne auch weitergeben, aber gleichzeitig diese Verletzlichkeit in diesem Moment, dieses All Eyes on Me zu sein. Ne? Und dadurch, ich bin groß, ich bin 1,82, die Menschen nehmen mich als präsent, als redegewandt wahr. Und deswegen war immer diese Assoziation, Barbara kann das gut mit der Bühne. Ne? Es ging um eine Eventmoderation, Barbara macht das. Hochzeitsrede, Barbara macht das.
Und deswegen gab es.
Ja. Und ich habe mich aber gar nicht getraut, das zu sagen, weil ich gedacht habe, wenn jetzt alle Menschen um mich drum herum, die Menschen, die mir wichtig sind, denken, dass das so meine große Stärke ist. Wenn ich das zugebe und sage, Leute, ich habe schlaflose Nächte, für mich ist das Schlimmste auf der Welt, was passiert? Dann habe ich nichts mehr, was mich ausmacht oder wofür andere Leute, worin sie eine Stärke in mir sehen. Deswegen habe ich das für mich behalten. Und wie das so ist, dafür bist du ja die Expertin, wenn man Ängste versucht irgendwie seitlich wegzuschieben. Die gehen ja dadurch nicht weg, ne? Sondern es wurde immer, immer größer. Und als ich im Studium war mit 25, am Ende meines Studiums war das dann so schlimm, ich habe in meinem ersten Studium BWL, Amerikanistik und Italienistik studiert und da hatte ich eine ganz große, wichtige BWL-Abschlusspräsentation und ich weiß noch, ich saß da und der Professor Huber hat gesagt, ja, und dann haben wir eine große Präsentation und das wird toll und da kommen die ganzen 400 Kommilitonen und Kommilitoninnen und ich saß da nur und ich hatte so einen Kälteschock, ich weiß nicht, ob du das so kennst, ne, wenn man so Angst hat und das läuft einem den Rücken herunter und ich war wie eingefroren und ich habe gedacht, ich kann das nicht. Und wenn ich das aber nicht kann, muss ich mein Studium abbrechen. Also das war wirklich so ein Wendepunkt in meinem Leben. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wenn ich, also entweder mache ich einen Job, wo ich im stillen, dunklen Kämmerlein bin, mich keiner kennt, ja, dann muss ich nicht auf die Bühne, aber dann kann ich auch nicht wirklich was bewegen. Und das, dieser Wunsch, was wirklich zu bewegen, der war größer. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich diesen Weg finden kann, aus dieser Redeangst raus, will ich es wagen. Und ich habe alles gemacht. Also ich habe insgesamt 3 Therapien gemacht, ich habe Coachings gemacht, ich habe wahnsinnig viele Rhetorikkurse besucht, Bücher gelesen, habe so ein bisschen geguckt bei Achtsamkeit, Yoga. Und alles war irgendwie so ein Baustein. Und ich bin zu Toastmasters gekommen. Für die, die das nicht kennen, das ist so ein Rhetorik-Club, den es weltweit gibt. Und man lernt sehr amerikanisch, aber im besten Sinne, das ist die öffentliche Rede. Und dort bin ich immer wieder auf die Bühne gegangen, habe immer wieder geredet und so ganz langsam ist diese Redeangst kleiner geworden, also Hardcore-Exposition quasi. Mhm. Und irgendwann kam diese Redefreude zum ersten Mal, dieses kleine Feuer, ne, dieser Moment, wo ich zum ersten Mal mehr Vorfreude hatte als Angst hatte.
Und das dann kann ja sogar ganz cool sein, genau, dieser Moment.
Ja,
ne?
Ja, genau. Und dann habe ich mich aber zum ersten Mal auf die Bühne gestellt und über meine Redeangst gesprochen. Und das war wahnsinnig wichtig für mich, weil so diese riesige Last, diese Scham von mir abgefallen ist. Ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht, lachen sie mich aus, schmeißen sie mich raus, ne? Aber so war es nicht. Und danach sind ganz viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, krass, Barbara, ich hätte nie gedacht, dass du Redeangst hast, weil man sieht es dir nicht an. Aber das, was du erzählt hast, deine Geschichte, die inspiriert mich. Und ich habe auch Situationen, in denen ich total nervös bin und mich unwohl fühle. Was hat dir denn geholfen? Kannst du dazu mal einen Workshop machen? Und so hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, dass meine Reise nicht nur mir geholfen hat, sondern dass ich damit anderen Leuten helfen kann. Mhm. Und das war quasi der Beginn. Also meine erste Reise war die von der Redeangst zur Redefreude und dann von der festen, sicheren, vermeintlich sicheren Festanstellung hinein in die Selbstständigkeit und hinein in das, was ich jetzt seit 8 Jahren mache, ne, anderen Menschen dabei zu helfen, auch ihren Weg zu finden. Und das Besondere an meiner Arbeit, es gibt ja viele Menschen, die richtig gut unterstützen können, ne, was so das Thema Public Speaking betrifft, aber bei mir ist dieses Thema diese Nervosität und die Angst und gerade wenn man so C-Level-Management, ne, wir haben irgendwie diese, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber wir haben so diese Idee, dass Menschen, die in ihrer Karriere aufsteigen, irgendwie perfekt sind, also und dass die alles können und dass die fehlerfrei sein müssen und so ist es nicht und ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir auf der Bühne gerade als Führungskräfte, gerade als Vorbilder unperfekt, also so wie wir sind, sein dürfen und dass diesen vermeintlichen Widerspruch zwischen nervös und kompetent, dass wir das auflösen, dass wir sagen, hey, ich kann die Thought Leaderin in meinem Bereich sein und nervös sein und ich darf auch mal einen Blackout haben und das schmälert meine Kompetenz oder die Wertigkeit meiner Botschaft überhaupt nicht. So, also das ist das, womit ich angetreten bin und wofür. Und die Sprachandragogik, das war, um den Bogen nochmal zu schließen, Das auch wieder Thema Sprache. Und was mich immer schon interessiert hat auch, ist dieses Thema Interkulturalität. Also wie kann es sein, dass zwei Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Prägungen das Gleiche erleben und es ganz anders auch bewerten, ne? Also auch diesen Aspekt von Kommunikation. Und so bin ich zur Sprachandragogik gekommen. Andras, der Mensch, also der erwachsene Mensch, also Sprachvermittlung an Erwachsene. Das ist so quasi the fancy term für Sprachvermittlung an Erwachsene. Also das heißt, das habe ich gemacht mit einem Schwerpunkt auf Neurodidaktik, also was passiert im Gehirn, wenn wir lernen, und Interkulturalität.
Ja.
Genau. Okay. Und auch das hat einen wichtigen Bestandteil in meiner Arbeit. Sowohl die sensible Sprache und auch dieses, wie holen wir wirklich alle ab? Ne? Die Menschen, die im Publikum sitzen, die sind unterschiedlich. Und wie schaffen wir es, dass wir nur eine Rede halten und möglichst viele Menschen abholen können?
Ja, danke, dass du uns da mal mitgenommen hast auf deine persönliche Reise. Barbara, warum haben denn so viele Menschen so große Angst davor, vor anderen zu sprechen? Ganz oft geht es ja irgendwie so um dieses, ich werde bewertet von anderen oder andere sehen, dass ich nervös bin oder vielleicht auch, vielleicht bin ich gar nicht so kompetent. Also Stichwort Imposter-Syndrom und alle werden das bemerken. Warum ist das so?
Ich glaube, dass diese Situation, dass man alleine auf der Bühne steht gegen eine Gruppe, große Gruppe, 10 Leute, 100 Leute, 1000 Leute, 10.000 Leute, dass das so eine Urangst in uns triggert, ne? Dieses ausgeschlossen werden von der Herde. Und wir fühlen uns in so einer Situation auf so einem Prüfstand. Man kennt das ja auch, ne, wenn man irgendwie ins Theater geht oder man macht irgendwas, die ersten Reihen oder die erste Reihe, die füllt sich oft ganz, ganz, ganz spät, weil wir so diese Angst haben, dass uns die Person auf der Bühne auf die Bühne holen könnte und uns dann dort aber vorführt. Also wir haben wirklich, und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, das ist auch ein kulturelles Ding. Also ich bin viel in Nordamerika, in den USA, jetzt vor allen Dingen in Kanada, mein Mann ist Kanadier. Und da ist das anders, da ist das nicht so. Ja, aber diese Angst, wir könnten uns in einer Situation wiederfinden, in der uns andere bewerten, ausschließen, in der wir uns schämen. Das ist ganz, ganz, ganz groß. Und ich glaube, daher kommt all das andere. Ja, also wir sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Oft sind die so, wenn sie sich gut vorbereitet fühlen. Und das kenne ich auch. Es gibt so ein ganz tolles Buch, The Confidence Code. Und da geht es um Christine Lagarde und Angela Merkel, die auch so einen Lunch hatten und sich dazu ausgetauscht haben, dass sie sich am besten fühlen, wenn sie richtig krass gut vorbereitet sind. So 150% vorbereitet sind, ne? So, und das kann man ja bei einer Keynote machen. Und dann gibt es aber diesen Q&A-Teil danach. Und da kommen irgendwelche Fragen oder blöden Kommentare potenziell. Und das ist oft das, was ich in meiner Arbeit erlebe. Davor haben die am meisten Angst, weil wir uns darauf nicht vorbereiten können. Ne? Und da die Angst, dass, wie du gesagt hast, Imposter-Syndrom, dass jemand herausfinden könnte, hey, wir wissen doch nur 95% und diese 5% irgendwie halt herausfindet, ne? Und uns damit bloßstellt. Und diese innere Erwartung, ich glaube, betrifft auch Männer, aber viel mehr noch Frauen. Wir kennen das ja auch vom Thema Bewerbungen, ne? Wann bewirbt sich eine Frau auf eine Stelle? Wann bewirbt sich ein Mann auf eine Stelle? Also, dass wir nur dann richtig sind auf einer Bühne, wenn wir wirklich alles 100% wissen. Und das ist unmöglich. Und trotzdem haben wir diese komische Vorstellung im Kopf, dass es so sein sollte.
Ja,
also, wie gesagt, zusammenfassend, Scham und diese Angst, bewertet, ausgeschlossen, kleingeredet, beschämt zu werden.
Ja, da will ich auch direkt mal kurz einen Tipp teilen, der mir mal total geholfen hat, weil also ich habe ja auch super viele Keynotes und am Ende auch immer eine Q&A und ich finde das eigentlich oft den Teil, den ich am coolsten finde, weil ich denke, da kann ich ja nochmal mit dem Publikum wenigstens ein bisschen interagieren und erfahren, was die so beschäftigt, ne? Weil manchmal ist es einfach ein sehr spezifisches Publikum, irgendwie nur Führungskräfte und dann ist es wieder ein total breites Publikum und das ist irgendwie nochmal spannender, einfach da mehr mit denen in Kontakt zu kommen. Und manchmal gibt's aber Fragen dabei, die sind einfach total random. Und wo ich einfach merke, ey, das ist einfach außerhalb meiner Kompetenz. Ne? Also die meisten Fragen kann ich total easy beantworten und das geht wirklich flüssig runter wie Butter. Aber manchmal kommen zum Beispiel so Fragen zu so Kindern und Jugendlichen. Was soll ich mit meiner Tochter machen? Die ist 13. Und dann bin ich immer, ich bin einfach keine Kinder- und Jugendexpertin und auch nicht keine Kinder- und Jugendpsychologin. Was ich dann aber immer mache, ich sage das sehr offen, ne, und sage einfach, hey, das und das ist dazu kann ich nichts sagen, aber ich hole sozusagen einen Teil der Frage immer wieder in meine Homezone zurück, nämlich mentale Gesundheit, und kann aber sagen, hey, was wir aber wissen, ne, ist das, was förderlich ist für die mentale Gesundheit, egal in welchem Alter, ist A, B, C, D. Zum Beispiel, was ich, enge soziale Beziehungen sind egal in welchem Alter wichtig, ne? Das heißt, wenn man einfach gute Freundschaften hat, enge Beziehungen, dann ist das einfach gut für die Psyche. Na, das heißt, ich hole quasi auch aus einer Frage, mit der ich eigentlich nichts anfangen kann, also wo ich nicht so viel zu sagen kann, aus der Expertise heraus, das in ein Feld hinein, wo wieder meine Expertise ist, und kann zumindest dazu was sagen. Und das ist für mich ein total cooles Ass im Ärmel, was ich wirklich immer ziehe, und was mir total hilft, diese Homezone immer wieder mich da sozusagen hin zurückzuholen. Und dann hat das Publikum meistens auch was davon.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es eine total gute Übung ist, zumindest die ersten paar Male, sich selbst darin zu hören, in dieser Klarheit das auszusprechen. Mhm. Ne? Dafür bin ich Expertin, dafür nicht. Und das ist auch total okay. Denn wir sind, ich habe es jetzt letztens wieder auf LinkedIn gelesen, ne? Wir sind unser eigener Endgegner, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, aber vielleicht unsere eigene innere, größte innere Kritikerin. Ja. Das kommt in der Regel gar nicht aus dem Publikum, ja. Das ist das, was wir in uns selbst tragen. Und meine Erfahrung ist, ich arbeite auch gerne mit so einem Power-Pitch, wo man sich vor den Spiegel stellt und man sich selbst nochmal daran erinnert, warum man genau die richtige Person ist, um zu Thema X auf Bühne Y zu sprechen. Ja, also rein faktenbasiert. Aber sich selbst dabei zu hören. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das bei mir so im Kopf geklingelt, dieses, hey, dafür bin ich nicht Expertin, aber dafür bin ich Expertin. Das klar zu haben, auch dieses, mein Wissen ist endlich, und das ist total fein. Ja. Und das, was ich weiß, dafür bin ich aber super Expertin, und das teile ich auch total gerne mit euch.
Das hat für mich auch wirklich was mit dem Mindset zu tun, weil für mich heißt Expertin sein auch zu wissen, wo liegen meine Grenzen und die auch offen sagen können. Also ich finde das gerade so im Coaching-Bereich oft so ein bisschen schwierig, dass Menschen sagen, ah, ich kann alles machen. Und ich denke, naja, also da gibt es durchaus Grenzen, ne? Und es ist auch wichtig, das dann auch wirklich sagen zu können, ne? Bis hierhin kann ich und weiter kann ich eben nicht. Und dafür gibt es wiederum andere Expertinnen, die wir dann fragen können. Ja. Ne? Und das ist, finde ich, auch wichtig, sich also dieser Grenzen selber bewusst zu sein. Und dann kann man das, finde ich, auch viel, ja, so trittfester, was heißt trittfester, also so sicherer sozusagen auch kommunizieren. Mal ganz kurz zurück, so Stichwort genau Angst und auch Nervosität. Erstmal, hast du selber noch irgendwie Angst, Nervosität, Anspannung, wenn du auf die Bühne gehst?
Also Angst in meiner Definition nein. Also Angst, ne, Angst ist sowas, wenn ich richtig Angst habe, dann kommt so der Gedanke, will ich das jetzt machen, muss ich das machen. Und das habe ich bei Speaking überhaupt nicht mehr. Nervosität, ja. Und das ist aber so ein gewisses Level an Nervosität, ist auch völlig normal und ist auch völlig okay. Ich habe dieses Lieblingszitat und ich weiß immer nicht, von wem das ist, aber das geht ungefähr so auf Englisch. There are two types of speakers, those who are nervous and those who lie. Ja, also es gibt zwei Arten von SpeakerInnen, die, die nervös sind und die, die lügen. Ich weiß, ich sage das so oft, falls irgendwer mal weiß, wer das gesagt hat, bitte bei mir melden. Aber ich finde das so toll, weil meine Erfahrung ist, genauso ist es auch. Ja, jeder hat so ein Mount Everest. Für manche Leute, die fühlen sich mega wohl auf Deutsch, aber wenn sie auf Englisch Keynotes halten müssen, das ist einfach anstrengend und das ist einfach, für andere Leute kommt es eigentlich vom Publikum ab. Ne? Wenn da so eine gewisse Art von Menschen da sitzen, dann ist man einfach irgendwie so total super, super, super nervös. Und ich bin auch nervös. Für mich ist es aber auf gar keinen Fall, also ich habe früher Dinge dann vermieden, ne? Weil ich dann gesagt habe, nee, ich will mich dieser Angst nicht ausliefern, ich will nicht in diese Situation hineingehen, also mache ich es nicht. Und das würde ich nie, also auf diese Idee würde ich heutzutage überhaupt gar nicht mehr kommen. Aber ich bin nervös und das ist dann etwas, was ich sehr gut diese Energie in Vorfreude ummünzen kann, ne, sozusagen, ja. Und so ein bisschen finde ich auch wichtig, weil wenn da gar nichts da ist, gibt man sich vielleicht auch nicht die Mühe oder misst dem nicht die Wertigkeit bei, die das Ganze hat. Weil ich denke immer alleine auch so, das ist nicht der wichtigste Faktor. Aber trotzdem, allein wirtschaftlich gerechnet, so eine Keynote, was das kostet, den Speaker, die Speakerin auf die Bühne zu holen und alle Leute im Publikum. Ja, das ist wirklich ein Investment, die Zeit und das Geld. Und es ist eine riesengroße Chance. Es ist eine riesengroße Chance, Mehrwert zu liefern und dass diese Botschaft, die wir teilen können, wirklich ein kleines Stück die Welt der Menschen, die das hören, verändern kann. Und dafür ist es auch wichtig, sich zu überlegen, ja, das ist ein bedeutungsvoller Moment und ich gebe mir jetzt Mühe mit meinem Messaging, welche Geschichten ich auswähle, wie ich versuche, präsent zu sein, damit ich in die Präsenz mit dem Publikum gehen kann. Ne? Und dafür ist so eine gewisse Nervosität, finde ich, so ein guter Reminder auch, um zu sagen, ja, ich gebe mir jetzt Mühe, dass ich die beste Botschaft zu dem Thema passend, zu mir passend und zum Publikum passend auf diese Bühne bringen kann.
Mm, ja, ja. Auch da mal ein kleiner Real Talk. Du arbeitest ja sehr viel mit so Managern, C-Level, Führungskräften zusammen. Sind die über die Zeit, wenn sie geübter werden, weniger nervös? Also wahrscheinlich nicht gar nicht nervös, ne? Mhm. Weil sonst, they are those who lie, wahrscheinlich. Mhm. Aber sind die weniger, also wird es mit der Zeit einfach besser, ist vielleicht so meine Frage. Genau.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Weil je mehr du übst, desto sicherer fühlst du dich, also desto selbstsicherer fühlst du dich. Und genau das, was du jetzt so total schön positiv erzählt hast von den Q&As, ja? Also, dass du sagst, boah, das gibt mir die Chance, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Das zeigt ja, dass du keine Angst hast, dass da irgendwelche Fragen kommen können, die, genau. Und weil du dich, ja, ich weiß nicht, ob du das jemals hattest, aber auf jeden Fall, du hast die Erfahrung gesammelt, dass du das gut meistern kannst und dass das was Schönes ist. Ne? Mhm. Und das kommt erst mit der Erfahrung. Dafür muss man es aber, wie gesagt, auch häufig genug und regelmäßig genug machen. Und so eine gewisse Prise auch Selbsthumor. Ja, also dieses, wann bin ich mit mir selbst zufrieden? Was muss auf der Bühne passieren? Wie muss ich performen? Mhm. Wenn man das anpasst an eine realistische Selbsterwartung und auch mit einer Prise Humor und Freude und sich selbst nicht ganz so ernst nehmen, daran gehen kann. Ja, dann entspannen wir uns und dann geht auch die Nervosität runter.
Ja, und da hilfst du ja auch wirklich sehr toll dabei. Ich habe da auch gerade noch mal dran gedacht, dass ich früher unfassbar viele Slides hatte in meinen Präsentationen, weil das für mich immer so ein Anker war. Von daran kann ich mich halten, wenn irgendwas schief läuft. Mhm. Und inzwischen traue ich mich auch sozusagen viel weniger Slides, mehr Bilder und einfach ganz viel gesprochenes Wort drin zu haben. Ne? Also ich nutze das immer noch. Es ist immer noch so mein Tool und mein Stil. Ich mag das auch sehr gerne. Aber ich finde, das merkt man auch so über die Zeit, dass man darin so ein bisschen mehr confident, jetzt fehlt mir natürlich das deutsche Wort, also sicherer, selbstsicherer wird, genau.
Ja, voll.
Ja, gehen wir mal vielleicht zu den Tipps über, weil du hast jetzt auch schon so ein paar Sachen angeschnitten. Was kannst du uns vielleicht an so drei Top-Tipps mitgeben für alle Menschen, die sagen, oh, irgendwie würde ich mich gerne ein bisschen sicherer, ein bisschen besser, ein bisschen mehr ich selbst auf der Bühne fühlen?
Ja, voll. Also ich glaube, ich habe auf einer Veranstaltung letztens eine Klientin von mir getroffen und die hat zu mir gesagt, boah, Barbara, unser Coaching, das hat mir so viel gebracht. Und eine Sache, die bei ihr so hängen geblieben ist, die ich so als ersten Tipp mal teilen möchte, ist, wenn wir als SpeakerInnen angefragt werden, dann bekommen wir einen Vertrauensvorschuss. Also die Leute, die uns anfragen, die nehmen uns ja als Expertin, als Expertin für dieses Thema wahr. Und denen dürfen wir auch glauben. Ja, also das ist das Thema, wenn wir angefragt werden. Also es ist wirklich etwas, die Menschen kommen auf dich zu, weil sie uns haben wollen, weil sie wollen, dass genau wir über unser Thema diese Botschaft auf die Bühne bringen. Und wie gesagt, dem können wir auch vertrauen. Was auch sehr, sehr gut hilft, ist tatsächlich dieser Power-Pitch. Da kann man sich einfach ein Post-it schnappen, einen Timer auf 3 oder 5 Minuten stellen und mal die ersten 3 bis 5 Sachen aufschreiben, die uns einfallen, warum wir genau die richtige Person sind, um über unser Thema X auf Bühne Y zu sprechen, und zwar basierend auf unserem Wissen. Ja, also was haben wir studiert? Wie haben wir uns weitergebildet? Was haben wir wirklich an Wissen, Fachwissen drauf geschaufelt? Gerne auch mit Zahlen. Mhm. Unsere Erfahrung. Also, wie viele Leute haben wir gecoacht? An welchen Projekten haben wir mitgewirkt? Welche Projekte haben wir dazu geleitet? Wo waren wir vielleicht im Ausland dazu unterwegs? Welche StakeholderInnen konnten wir überzeugen, mit an Bord holen? Und, auch gerne wieder mit Zahlen. Und welche persönlichen Faktoren bringen wir mit? Sind wir jemand, der einfach natürlich gut Geschichten erzählen kann? Sind wir jemand, der es versteht, komplexe Dinge zu entpacken und leichtfüßig auf die Bühne zu bringen? Mhm. Sind wir jemand, der empathisch ist und ein total gutes Gespür fürs Publikum haben und schnell einschätzen können, wer braucht mehr, ne? Bei welchem Thema muss ich ein bisschen tiefer gehen? Wann kann ich ein bisschen mehr Speed reinbringen? Und wenn wir diese Sachen aufschreiben, Also wie gesagt, einfach mal so die ersten 5 und uns dann vor den Spiegel stellen, Schultern zurück und in den Spiegel reingucken, uns anlächeln und uns wirklich das erzählen. Ich bin genau die Richtige, um auf dem Emotion Women's Day eine Keynote zu halten zum Thema Confidence beim Public Speaking, ja, weil, ba-bam, ba-bam, ba-bam. Und das einfach mal zu machen. Also wirklich, das ist, es gibt Menschen, die arbeiten so mit Mantras, wenn das funktioniert, super. Ich arbeite gerne mit Fakten, denn unser Gehirn spielt uns gerne diese Zweifel rein. Ja, also diese, was, ich bin nicht, ich habe nur 90% und fokussiert sich auf die 10%, die wir vielleicht noch nicht haben. Das eine Buch, was wir noch nicht gelesen haben, die eine Fortbildung, die wir noch nicht haben, ja, darauf. Aber all dieses Riesenpaket, was wir schon haben, was wir schon mitbringen, das sehen wir nicht automatisch. Und mit diesem Power-Pitch können wir uns dabei helfen. Ne? Und gerade dieses uns dabei hören, gerne auch mit dem Handy aufzeichnen und angucken, also sich selbst erleben, indem man das sagt, faktenbasiert, ist ein super Tool. Und dann arbeite ich auch total gerne, also mache ich ganz gerne Körperarbeit, um diese innere Anspannung, dieses Cortisol, das der Körper, Stresshormon, dieses überschüssige Adrenalin, all das, was zu viel ist und was dann dazu führt, dass wir, ich sage immer, wenn die Batterien irgendwie überlaufen, also wenn zu viel von diesem Stress da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir rot werden, dass wir einen Blackout haben oder sowas, ist viel, viel, viel größer. Ja? Und wenn wir vorher wirklich was Körperliches machen, hilft uns das, dass dieses Fass, was überläuft, dass wir es leeren, dass wir es leer machen. Und dabei hilft, tatsächlich, dazu habe ich auch ein spannendes Buch gelesen, in einem ganz anderen Kontext, aber das Thema Sport. Also wenn wir am Tag davor, bevor wir eine Keynote halten, es schaffen, ins Fitnessstudio zu gehen, Yoga zu machen, mal intensiv spazieren zu gehen, joggen zu gehen oder irgendwas, das hat schon großen Einfluss. Und dann aber gerne innerhalb der 60 Minuten, bevor wir auf die Bühne gehen. Ich habe so eine kleine Routine, die heißt 3-Schritte-Routine. Und ich gehe tatsächlich vorher aufs Klo, also schließe mich in so eine Klokabine ein, habe so meine AirPods dabei und höre Musik. Also ich tanze wirklich eine Minute lang. Ich mag total gerne Happy.
Hast du bestimmt einen Song? Ja, Happy. Okay. Weißt du, was ich mit dir mache? Oh Gott, ist das mir jetzt gerade eingefallen? Ich höre manchmal, ich kann nicht glauben, dass ich das hier erzähle, ich höre manchmal die amerikanische Nationalhymne, weil ich dachte mich das so an diese Sportevents, und die Amerikaner haben ja so einen krassen Sportstolz, vor allen Dingen bei Olympia und so, ne? Und dann stehen die da immer und sind so, wow, ne? Und grölen wirklich so voll. Und das ist wirklich was, das macht mir so, gibt mir so richtig so einen Push in Richtung, geil, jetzt geht's los.
Pathos.
So. Und ja, Pathos, voll. Genau, das ist das richtige Wort dafür. Ja. Ja, ist mir auch ein bisschen unangenehm.
Ist doch voll gut.
Aber hey, es ist ehrlich auf jeden Fall.
Ja, ich habe tatsächlich einen Klienten aus Mainz, der ist immer vor seinen großen Reden und was er so machen musste, der hat immer beim Joggen große amerikanische Reden gehört. Also auch von Dr. Martin Luther King, I have a dream und so weiter. Also wirklich so als Power-Inspiration. Ja, also von daher kann ich voll mitgehen. Ich stehe total, wie gesagt, auf Happy. Ich habe ja auch ein eigenes Programm. Und bei dem haben wir das jetzt auch zum Start unserer Session letztens gehört und alle zusammen irgendwie eine Runde abgedanced. Also, cool. Und das kann alles sein, ja. Das kann Hip-Hop sein, das kann von mir aus Schlager sein, das ist völlig egal. Also eine Musik, die uns in die Bewegung bringt. Denn dadurch, wenn wir uns durchschütteln, schütteln wir dieses ganze Überschüssige, dieses Angespannte, ne? Wir haben das irgendwie im Nacken, im Bauch, in den Beinen, wo auch immer wir das haben, wo wir das speichern, schütteln wir raus und es bringt uns gute Laune. Ja?
Ja, also vielleicht auch so ein Hinweis hier für alle SpeakerInnen, die ein Kopfmikrofon haben. Das wird man ja wirklich oft vorher verkabelt. Und wenn man dann auf die Toilette geht, muss man sehr gut aufpassen, dass es nicht in die Toilette fällt. Ja. Das ist mir nämlich schon mal fast passiert. Aber es war das wirklich so ein bisschen seitlich angepinnt. Ja. Aber da muss man echt drauf achten, wenn man da so im Tunnel ist. Genau, das muss so.
Genau, also im Bestfall vielleicht noch, bevor man verkabelt wird.
Ja.
Aber ansonsten auf jeden Fall aufpassen. Genau, gerade wenn man irgendwie ein Kleid oder einen Rock oder irgendwas anhat und das so flimsig da dran gesteckt ist, genau. Und dann, also das ist der erste Schritt, also überschüssige Energie loswerden. Man kann auch so eine Übung aus der progressiven Muskelrelaxation machen, also einfach die Hände, die Daumen, den ganzen Körper anspannen und entspannen. Ja, wenn man das dreimal macht, falls man keine Musik dabei hat, Das kann auch schon ganz gut wirken. Also irgendwie was Körperliches. Oder zum Beispiel Tipp von Nina Pütz, die hat mir erzählt, dass bevor sie auf Keynote-Bühnen geht, dass sie sich ganz oft so an eine Wand stellt und nochmal so Push-Ups macht. Ah, ja? Also so ein bisschen quasi über diese Wand Push-Ups diese überschüssige Energie nochmal abgeben. Mhm. Also das kann man auch total gut machen. Irgendwie eine Form von Bewegung und das Überschüssige rauslassen. Im zweiten Schritt mache ich immer eine Meditationsübung, eine Atemübung. Bei mir ist es die Atemfokusübung, bei der zähle ich, während ich ein- und ausatme. Und zwar beim Einatmen immer bis 4 und beim Ausatmen bis 5 bis 6. Also die Einatmung ist immer gleich lang und die Ausatmung ist sukzessive immer ein bisschen länger, weil durch diese verlängerte Ausatmung unser Nervensystem runterfährt und in diese Entspannung reinkommt. Und es hilft auch beim Erden, ne, so im Körper, in der Präsenz anzukommen. Und es gibt dem Kopf auch was zu tun. Also ich hatte immer eine Schwierigkeit mit Meditation. Meine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, ich soll mich auf die Couch setzen und eine halbe Stunde nichts machen. Und ich bin nach 5 Minuten verzweifelt. Oh Gott, ja. Hat ihr gesagt, diese Übung geht für mich überhaupt nicht, weil ich nicht eine halbe Stunde lang nichts tun kann.
Nee, ja? Der rattert auch der Kopf einfach zu sehr.
Genau. Und bei dieser Atemfokusübung, ich zähle ja die ganze Zeit. Mhm. Ne? Und das ist gut, weil es gibt mir was zu tun. Mhm. Ich kann aber nicht gleichzeitig katastrophisieren und an irgendwie daran denken, was alles schieflaufen könnte. Das heißt, ich gebe meinem Kopf so eine kleine Urlaubszeit und komme in diese Präsenz rein. Deswegen liebe ich das. Und als drittes in eine Power Pose reingehen, ne? Also fester Stand auf dem Boden, die Hände in die Höhe oder die Hände in die Hüften stellen. Und dann liebe ich Vorfreudemomente. Also ich kenne das in meiner Arbeit nicht, dass es jemanden gibt, der die komplette Keynote hasst, sondern es gibt immer mindestens diesen einen Moment, auf den wir uns trotz maximaler Nervosität freuen. Die eine Slide, die eine Geschichte, die eine Zahl, die wir teilen. Und wenn wir diesen Moment finden und wenn wir in dieser Power Pose stehen und wir ein paar, 3 tiefe Atemzüge nehmen und wir uns vorstellen, wie wir auf der Bühne stehen, bei dieser Slide, bei dieser Story und uns vorstellen, wie gut das wird, ne? Also wie schön dieser Moment ist. Und auch da arbeite ich wieder gerne, wie gesagt, mit etwas realem, zukunftsbezogenen, Keynote-bezogenen. Und diese 3-Schritte-Routine, also erstmal irgendwie Bewegung, dann diese Art Atemübung und dann diese Power-Pose mit diesem Power-Gedanken, mit diesem Vorfreude-Gedanken. Das ist für mich etwas, was extrem gut funktioniert, um vom Körper und vom Kopf her genau in die richtige Verfassung zu kommen, dass wir entspannt, vorfreudig, mit einem schönen Selbstbewusstsein auf die Bühne gehen können. Ja? In Kombination mit diesem Power-Pitch vorher, wenn so das Gedankenkarussell kommt oder Magdalena Rogel schreibt das auch ganz oft auf LinkedIn, dass sie sagt, oh Mann, wenn ich eine Anfrage bekomme, dann denke ich immer so, oh, wieso ich und muss ich das machen und bin ich so die Richtige, ne? Und dann, das ist so ein Moment, wenn diese Selbstzweifel kommen, dann so einen Power-Pitch zu machen und sich zu erinnern, ach stimmt, ich bin ja genau die Richtige. Gut, dass Sie mich gefragt haben.
Ja. Oh, super Tipps. Vielen, vielen Dank. Ich hatte mal im Studium einen Professor, der einfach extrem gute Vorlesungen gemacht hat. Also sowohl inhaltlich als auch wirklich so insgesamt didaktisch und wie er sich bewegt hat in der Vorlesung. Also es gab manche Professoren und Professorinnen auch, die einfach nur da standen und einfach stupide irgendwas abgelesen haben. So, ich finde das auch eine sehr deutsche Art zu präsentieren, ehrlicherweise. Und frage mich auch, warum Vorlesungen einfach 1,5 Stunden lang sind. Also soll einfach keiner aufmerksam sein. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Naja, und ich habe mich irgendwann gefragt, was macht der eigentlich so gut? Und wieso bin ich da einfach so gern und höre dem wirklich, hänge dem an den Lippen? Und ich habe dann irgendwann von einer Kommilitonin erfahren, und ich meine, das war 2009, also ist wirklich lange her, dass der vor einer Weile jede einzelne Vorlesung von sich gefilmt hat, um zu gucken, wie bewege ich mich, wie wirke ich, wo kann ich bestimmte Punkte machen, wo kann ich vielleicht eine bestimmte Nachricht nochmal stärker untermauern. Und für 2009, also da gab es jetzt ja noch nicht so viel irgendwie Handy und so weiter, da war das eher ein sehr aufwendiger Aufbau, sich selbst zu filmen und sich dann auch noch das alles anzugucken. Und das hat das so extrem gut gemacht. Also vor allem dieser Einsatz der Körpersprache. Das bringt mich jetzt auch zu meiner Frage. Ne? Wie kann man das lernen, den Körper bewusster einzusetzen mit dem, was man da eigentlich inhaltlich sagt, weil der ist mir wirklich krass in Erinnerung geblieben.
Ja, ja, voll. Also, ja. Ja, wobei ich nicht die Körpersprache Ambassadorin bin, ja? Mhm. Also, ich glaube, es gibt so ein paar grundlegende Sachen und die haben was zu tun mit auch wieder unserem Nervositätssystem. Wenn man sich TED Talks anguckt, also TED Talks unbedingt angucken, Format aus den USA, um eigentlich Fachthemen einem Laienpublikum schmackhaft zu machen, 18 Minuten informativ und unterhaltsam sollen sie sein. Und wenn man sich mal die ganz, ganz, ganz frühen anguckt, da sieht man noch eine unperfekte Bühne, also wo tausend Sachen so rumstehen. Mhm. Und die hatten noch nicht, heute gibt es diesen typischen TED-Teppich. Also es gibt so einen kleinen, roten, runden Teppich und die SpeakerInnen sollen in diesem Bereich bleiben. Früher war das nicht so. Und dann sieht man wirklich auch der, wie heißt der denn, Gilbert. Der hat dieses Buch geschrieben, also viele Bücher geschrieben, auch ein Prof zum Thema Happiness. Mhm. Und der tigert die ganze Zeit über die Bühne, von links nach rechts und rechts nach links. So, und was da passiert ist, dass er diese Energie im Körper hat, die er rauslässt, indem er da so rumtigert die ganze Zeit. Was bei uns fürs Publikum passiert ist, wir müssen diese Bewegung mitverarbeiten. Diese Bewegung hat aber nichts mit dem Inhalt zu tun. Das heißt, die beansprucht ein bisschen was von unserer kognitiven Aufnahmekapazität, ohne dass es uns einen Mehrwert liefert. Und das ist immer etwas, bei dem ich empfehle, diese Energie umzuleiten, ja? Mhm. Also diese Energie tatsächlich in Körpersprache umzuleiten und in Stimme. Also wir müssen was mit der machen, die ist ja da, die will irgendwo hin, ne? Mhm. Aber ich empfehle tatsächlich, das Erste, was ganz wichtig ist, ist auf der Bühne ankommen. Man sieht das total schön. Einer der beliebtesten und auch ganz, ganz, ganz tollen, wie ich finde, TED-Talks ist von Amy Cuddy. Da geht's um das Thema Körperwirkung. Und es ist toll, weil diese Frau so krass erfolgreich ist. Also sie hat ja ein riesiges Business, mega Bestseller geschrieben, 1000 Sprachen übersetzt. Über 66 Millionen Views hat ihr TED-Talk. Und man sieht, wenn man ganz genau hinschaut, dass sie nervös ist. Ja? Und diese Nervosität zeigt sich, indem sie schon spricht, während sie auf die Bühne läuft, indem sie schnell spricht, indem sie Füllwörter drin hat. Mhm. Und das ist aber völlig okay, ja. Aber es ist ein etwas schwieriger Start oder schwierigerer Start mit dem Publikum, ne? Weil das Publikum gleichzeitig zuhören muss, ihre Bewegung verfolgen muss und mit ihr erstmal ankommen muss. Und fürs Publikum ist es viel schöner, kognitiv entlastender, wenn wir auf der Bühne erstmal ankommen, einen Stand finden, einmal durchatmen, einmal lächeln ins Publikum und diesen ersten Kontakt aufnehmen. Denn das, was das Publikum ganz automatisch macht, also die Menschen im Publikum, ist einmal abscannen. Also wenn du, Eva, auf die Bühne kommst und ich sitze im Publikum, dann kommst du auf die Bühne und ich nehme dich erstmal wahr. Und mein Gehirn entscheidet erstmal, kann ich der vertrauen? Finde ich die sympathisch? Und finde ich sie auch kompetent? Und wenn du mir dafür Zeit gibst, wenn du mir dafür 2-3 Sekunden Zeit gibst und das nicht mich nicht doppelt forderst, indem du schon was erzählst, dann ist es für mich angenehmer. Und wenn es für mich angenehmer ist, gebe ich dir diesen Credit. Ja, also es ist, und es hilft uns auch als Speaker, Speakerin, diesen Moment des Ankommens zu haben. Also da empfehle ich wirklich, kommt in eurem Baumstand an, ne, also diese festen, verwurzelten Füße auf dem Boden, und gleichzeitig aber diese Flexibilität wie bei einem Baum, der sich im Wind bewegen kann. So.
Meine Stimmcoach hat übrigens gesagt, das finde ich eine super coole Metapher. Der Kopf ist wie eine Boje und der Rest darunter ist locker. Mhm. Wenn man ja sehr dazu tendiert, sich einfach komplett anzuspannen. Und das finde ich echt eine super Metapher dafür.
Voll. Liebe ich auch sehr, diese Metapher. Genau. So. Und also das beim Ankommen auf der Bühne. Und dann finde ich die Idee von diesem roten Teppich gut. Also natürlich dürfen wir uns ein bisschen bewegen. Und wenn wir zum Beispiel eine Geschichte erzählen oder wir haben zwei Geschichten oder wir erzählen eine Geschichte aus zwei verschiedenen Perspektiven, dann kann es sehr gut funktionieren, wenn wir uns zwei unterschiedliche Positionen auf der Bühne nehmen.
Weil es die Geschichte unterstreicht.
Richtig.
Ja, klar. Ja.
Also das ist so ein bisschen wie bei, wie heißt das denn nochmal? Bauhaus, Form follows Function, ja? Mhm. Also das, was wir auf der Bühne machen, sollte im Idealfall das unterstützen, was wir gerade sagen, also was wir inhaltlich rüberbringen können. Und ja. im Bestfall können wir das mit unserer Körpersprache und mit der Bewegung im Raum unterstützen. Mhm. Wenn wir uns nur bewegen, weil unsere Nervosität, wir haben ja auch dieses, wir werfen Haare durch die Gegend oder manche Leute ja. haben die ganze Zeit die Taschen in den Händen, aus den Händen und so weiter. Ja, also das ist so das kriegen wir gar nicht mit. Das schauen wir uns danach an auf dem Video und wundern uns, dass wir das gemacht haben. Ne? Wenn wir diese nervösen körperlichen Bewegungen, wenn wir die reduzieren können und mehr in so bewusste Bewegungen reinbauen können, dann wird unsere Botschaft damit auch noch effektiver.
Ja.
Ich bin jetzt aber nicht der Typ, der sagt, also keine Ahnung, man kann sich auf die Bühne stellen und man kann zum Beispiel sagen, ich habe euch drei Sachen mitgebracht und man kann mit den Fingern diese drei auch anzeigen, ja? Sowas kann man mal machen. Aber ich würde jetzt nicht körpersprachlich eine Keynote komplett durchorchestrieren, ja, dass jedes Ding, was wir sagen, irgendeine künstliche Bewegung mit dazu kriegt. Ich finde, wenn man übt und wenn man sich aufzeichnet, und das ist vielleicht das, was dieser Prof auch gesehen hat, dann kommen schon so natürliche Sachen. Also wir haben so eine natürliche Gestik. Und wenn wir die an uns kennenlernen und die noch ein bisschen mehr verstärken und ein bisschen bewusster einsetzen können und das, was nervös ist, ein bisschen mehr bremsen, also da so ein bisschen die Balance noch finden können, dann wird's noch besser.
Ja. Ja, und ich muss auch echt sagen, also es fühlt sich am Anfang so ein bisschen cringe an, wenn jemand sagt, ich habe ein Video von dir gemacht, während du vorne standst. Und dann so, oh nee, bitte nicht. Aber es ist voll hilfreich tatsächlich, ne, weil einmal diese kleinen Mikrosachen einfach stärker auffallen, auch nochmal merkt, ah ja, was ist denn eigentlich das, was ganz authentisch von mir kommt. Ne? Ja. Du hast gerade schon ganz kurz die Stimme angesprochen, nur weil es einfach so viele Menschen betrifft. Was kann man gegen eine zittrige Stimme tun? Hast du da gute Tipps für?
Es ist so, ich finde das so spannend, weil ich finde immer, das Beste, was man tun kann, ist die Arbeit vor der Bühne. Mhm. Also ich entwickle auch Tools für auf der Bühne. Wir entwickeln auch Notfallkoffer, habe ich gerade mit einer Klientin gemacht. Aber das Beste, was wir für uns tun können, ist wirklich das, was wir vor der Bühne machen. Also sowohl an Körperarbeit als auch an Kopfarbeit, weil diese Sachen, vor denen wir auf der Bühne Angst haben, die passieren dann gar nicht. Oder die schlagen nur noch so gering aus, dass sie uns auch gar nicht mehr stören. Ja, also auch dieses Thema zittrige Stimme. Also dieses, wie wir uns vorbereiten können. Ja. Und es gibt zum einen diese Möglichkeit, also wenn man sich so ein Glas Wasser nimmt und einen Strohhalm nimmt und da so ein bisschen rein zu blubbern. Ja, in dieses Wasserglas rein zu blubbern und damit zum einen die Stimmbänder so ein bisschen aufzuwärmen und diese überschüssige Anspannung dadurch loszulassen. Das ist so quasi ein bisschen wie so Liegestütze für die Stimmbänder, ja genau. Das ist total gut. Und was ich super gerne auch mache, ist so ein bisschen Gesichtsyoga. Ja, also wirklich den ganzen Kieferbereich und einmal die Vokale mal durchgehen. So a, o, i, ja, also da wirklich einmal komplett durchgehen, ein bisschen tönen, sagt man manchmal auch, und den Kiefer und die Lippen entspannen. Auch das ist was total gut hilft. Und dann habe ich auch eine ganz tolle Übung unserer Voice Coach mitbekommen.
Ja, die werde ich hier auch noch einladen. Kleiner Spoiler, es wird eine Folge für sich.
Oh, toll. Das wird bestimmt eine ganz tolle Folge. Das Zwerchfell aufzuwärmen. Ja, also man kann die Hand so aufs eigene Zwerchfell, das ist so unterhalb des Brustkorbs, mal legen und dann in so eine Übung reingehen, so oder so explosive Laute reingehen, ja. Und wenn man die Hand dann so auf dem Bauch liegen hat, dann merkt man, wie das Zwerchfell so hoch und runter geht. Und das ist auch so eine Möglichkeit, um das Zwerchfell vorher aufzuwärmen. Das brauchen wir für Stimme, für unseren ganzen Resonanzkörper. Das ist ja total spannend, das hast du bestimmt auch in deinem Voice Coaching noch mal mehr für dich auch kennengelernt, wo überall Stimme herkommt im Körper, ne? Und was im Körper alles beteiligt ist, um Stimme überhaupt produzieren zu können. Ja. Also es ist tatsächlich das, was wir vorher machen können, so wie beim Sport vorher, im Bestfall, ja.
Warm-up.
Mache ich auch nicht immer, aber immer, wenn ich es mache, ist es viel besser, vorher dieses Warm-up zu machen.
Ja.
Sich da eine kleine Stimm-Warm-up Routine ja. zurechtzulegen, das ist total hilfreich. Und dann wirklich mit einer größtmöglichen Entspannung auf die Bühne zu gehen. Und ja. wenn wir auf der Bühne aber merken, unsere Stimme ist zittrig, in dem Moment, wenn wir das merken, uns ist zu erlauben, für einen Moment innezuhalten und durchzuatmen. Denn das, was oft passiert, ist, dass wir uns anspannen. Ja, wir merken, irgendwas läuft nicht so, wie es laufen sollte. Dann spannen wir uns an, dann spannen wir die Stimmbänder an und alles. Und dann wird es nur noch schlimmer. Also wirklich dieses, ich atme jetzt hier mal richtig durch, ich komme wieder ein bisschen in die Entspannung rein. Dann können sich meine Stimmbänder entspannen, mein ganzer Stimmapparat kann sich entspannen und dann komme ich auch wieder aus dieser zittrigen Stimme raus.
Ja, ja. Super Tipps nochmal, die ich auf jeden Fall vertiefen werde in einer eigenen Folge. Mhm. Ich komme jetzt schon auch zur letzten Frage. Oh, die Zeit geht immer so schnell rum. Ich glaube, ich könnte noch ganz viele weitere stellen. Ich finde eine Sache, für die du total stehst und wo ich auch weiß, dass du das mit deinen KlientInnen wirklich auch genau dahin schaust, ist das Thema Authentizität. Mhm. Ich finde, wir haben ganz oft so ein Bild davon, wie jemand auf der Bühne zu sein hat. Ne? Also es ist so eine ganz bestimmte Schablone, die erfüllt sein muss. Was sagst du dazu? Sollte man irgendwie versuchen, vielleicht eine bestimmte Wirkung, ein bestimmtes Bild zu erzielen oder zu kreieren? Oder wie viel von seinem authentischen Selbst kann man zeigen, sollte man zeigen? Also wie ist da so deine Meinung zu und wie kannst du vielleicht auch, oder wie kann man sich selbst auch ermutigen, ein bisschen authentischer zu sein und eben nicht diese Schablone erfüllen zu müssen, weißt du?
Mhm, ja, voll. Also zwei Sachen dazu. Ich glaube, das Erste ist wahnsinnig wichtig. Wenn wir auf der Bühne sind, haben wir eine Aufgabe. Ja, wir haben eine Mission und die Mission ist, Mehrwert zu liefern. So, also da ist auch eine gewisse, sag ich mal, Performance-Erwartung dahinter. Und dafür ist dieser Dreiklang zwischen, was gibt das Thema her? Also welche Botschaft kann ich aus dem Thema holen? Wie kann ich das authentisch, also so, dass es sich für mich echt anfühlt, dass es Botschaften sind, hinter denen ich stehe, zu denen ich was sagen kann, ja, dieser Fit zusammen mit dem Fit-Publikum. Also Symbiose oder die Schnittmenge zwischen Publikumsfit, Themenfit und meinem Fit. Das ist wahnsinnig wichtig. Und der Aspekt, wie kann ich das rüberbringen, dass es fürs Publikum passt, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also es ist unsere Aufgabe als SpeakerInnen, eine Brücke zu bauen zum Publikum. Deswegen stehen wir auf der Bühne und die sitzen im Publikum. Ja, also wir sind GastgeberIn für ein Thema. Das ist total wichtig. So. Und dann ist es wichtig beim Thema, wie mache ich das, dass ich mich damit auch wohlfühle, dass wir es auf unsere Art und Weise machen. Wenn wir das nicht machen, dann können wir über unsere Botschaft nicht so effektiv sprechen, wie es unser Potenzial hergibt, ja? Und ich erzähle dazu ganz gerne immer so ein bisschen meine Geschichte aus dem Anfang. Ich habe ganz stark gedacht, am Anfang meiner Karriere und am Anfang auch meiner Selbstständigkeit, dass ich in ein gewisses Muster irgendwie reinpassen müsste und dass so ganz natürliche Faktoren von mir da nicht reinpassen. Nämlich, ich bin so groß, ne? Also ich bin 1,82 und ich habe von Männern in Deutschland, nicht in Nordamerika, immer wieder mal gespiegelt bekommen, die haben damit ein Problem. Ja, also ich hatte wirklich auch, das war jetzt so ein bisschen im privaten Bereich, aber ich hatte mal einen Freund, kann man so nennen. Und der hat mit mir echt so einen Größenvergleich gemacht. Also für den war es irgendwie total wichtig, dass der noch wenigstens so einen Zentimeter größer ist, ja. Und das ist aber was mich total geprägt hat. Also dieses Ding too much. Und deswegen habe ich probiert, keine hohen Schuhe, irgendwie nicht so groß sein. Ich habe mir so einen dunkelblauen Hugo Boss Anzug gekauft, ne. Und ich habe irgendwie so gedacht, ich muss da genau in so eine Schablone reinpassen. Das hat aber dazu geführt, ach so, genau. Und ich bin zu laut und zu amerikanisch. Habe ich auch schon mal ein paar Mal in meinem Leben gehört. Dann habe ich gesagt, ich muss ein bisschen leiser sein. Dann war ich auf der Bühne, 25% Barbara, null Wirkung. Und dann war ich damit auch nicht erfolgreich. Und irgendwann habe ich verstanden, es gibt Leute, die mögen meine Art nicht. Ja, es gibt auch Leute, die kommen nicht zu mir zum Coaching. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, da kann jeder mal gucken, wie ich so bin Und es gibt Leute, die sagen, finde ich blöd, finde ich amerikanisch. Und das ist total fein, ja, zu wissen, wenn wir so sind, wie wir sind. Und wir haben ja so einen eigenen Bullshit-Detektor. Wir wissen das ja eigentlich. Sind wir gerade wir selbst oder spielen wir gerade eine Rolle? Sind wir angepasst? Ja. Mhm. Und wenn wir uns trauen, so zu sein, wie wir sind, dann gibt es Leute, die werden das blöd finden. Immer. Auch in einem x-beliebigen Publikum. Ja, ich sage immer so, der absolute Olymp für SpeakerInnen, für uns sind 80%. Wenn wir 80% vom Publikum erreichen können, haben wir einen mega guten Job gemacht. Ja, es gibt immer Leute, die haben einen schlechten Tag. Die erinnern wir an die blöde Englischlehrerin aus der Schule. Ja. Ja, es gibt Leute, die können wir heute nicht erreichen. Es gibt Leute, die können wir nie erreichen. In kleineren Teil. So. Wenn wir aber uns trauen, so zu sein, wie wir sind, wenn ich amerikanisch 1,82 mit 7 cm Absatzschuhen und rotem Kostüm und Statement-T-Shirt, wenn ich so auf die Bühne gehe und mich mega wohl fühle, dann kann ich die Leute, die für meine Botschaft offen sind an dem Tag, kann ich die maximal abholen und kann meine maximale Wirkung entfalten. Und das ist das, was ich auch versuche in meinen Coachings, wenn wir überlegen, welche Story erzählen wir jetzt? Ja, erzählen wir die Story, die so ein bisschen mehr angepasst ist, oder erzählen wir die Story, wo es tief geht und wo wir aber auch tief erreichen können, was verändern können? Gerade
weil wir auch tief fühlen, ja, weil wir sie fühlen, ja, genau.
Ja, ja. Genau. Ja, und von daher, ich glaube, ohne Authentizität geht's nicht. Geht's zumindest nicht so gut, wie wir es könnten.
Habe ich auch total gemerkt, wirklich. Also wie sehr ich dachte, ich muss irgendwie anders aussehen. Genau, so ein typischer dunkelblauer Hugo Boss Anzug trifft das gut. Und heute trage ich einfach pink und bin einfach super happy. So wie ich halt dann bin, ne?
Ja.
Genau. Und ich muss auch wirklich sagen, also ich habe das echt schon ein paar Mal erlebt. Ich finde es schrecklich, wenn man Menschen auf der Bühne sieht und dann neben der Bühne zum ersten Mal mit ihnen spricht und sie da ganz anders sind. Mhm. Also wenn das so ein Mismatch ist zwischen dem, was du da vorne siehst und was sich neben der Bühne abspielt. Das habe ich echt schon häufiger mal erlebt, wo ich echt dachte, hä, okay, du bist einfach eine komplett andere Persönlichkeit. Mhm. Und das ist irgendwie unschön, ne, weil man ja auch das irgendwie ein Gefühl für eine Person bekommen möchte. Ja. Und das irgendwie auch deckungsgleich sein soll. Mhm. Ja, ja. Wir kommen zum Ende, Barbara. Noch zwei ganz kurze Abschlussfragen. Ich habe immer zwei persönliche Fragen oder drei an den Gast. Und ich habe jetzt eine dabei, die hat was mit Gesundheit zu tun. Das ist ja ein Podcast über mentale Gesundheit. Mhm. Und eine, die hat gar nichts mit Gesundheit zu tun. Also gucken wir mal ganz kurz rein. Bezüglich Gesundheit. Gibt es eine Sache oder eine Gesundheitsroutine, die du erst verhältnismäßig spät im Leben angefangen hast, aber heute absolut nicht missen möchtest?
Also ich glaube, ich war relativ spät beim Thema Sport. Also ich habe mit Anfang 20 überhaupt angefangen, Sport zu machen. Erstaunlicherweise in den USA. Und ich merke, ich bin jetzt 43, ich merke, ich muss wirklich Sport machen, vor allen Dingen joggen, für meine mentale Gesundheit. Also ich merke einen riesigen Unterschied, ob ich es ein-, zweimal die Woche 50 Minuten rausschaffe. Und dann auch präsent. Früher habe ich immer Musik auf den Ohren gehabt, weil ich nicht in meinem angestrengten Ich sein wollte. Und heute gehe ich komplett ohne raus. Und ich merke, dass wirklich das Thema Bewegung und vor allen Dingen Joggen ist für mich so ein Sport-Key-Game-Changer.
Ja. Hammer, hammer. Ja, jetzt kommt eine andere Frage. Okay, mal gucken. Gibt es irgendeine Food-Essens-Kombination, die du total liebst, aber wo andere wahrscheinlich sagen, oh, ist ein bisschen eklig.
Cool.
Und wo du gerade Amerika gesagt hast, mir fällt auch nämlich auch eine ein. Ich war mal in der 11. Klasse in Amerika im Ausland, in den USA. Und ich habe da manchmal, habe ich so Toastbrot mit so Peanut Butter bestrichen und dann so ein bisschen Käse drauf gemacht, das in die Mikrowelle getan, dass das so ein bisschen angeschmolzen ist und das gegessen. Ich fand das so geil damals und heute finde ich es einfach sau ekelhaft. Aber genau, jetzt habe ich dir ein bisschen Zeit zum Nachdenken verschafft. Hast du auch so eine Kombo?
Also ich weiß gar nicht, ob ich sowas habe, was ich irgendwie so kombiniere. Aber was ich schon immer geliebt habe, auch als Kind, ist Spinat mit Rührei. Und das habe ich schon immer total geliebt. Und ich weiß, es gibt Leute, die hassen das total. Die finden das total ekelhaft. Voll. Also ich mag auch gerne diesen Rahmspinat.
Ja.
Und so Spinat mit oder auch mit Kartoffelstampf. Das ist so Spinat mit Kartoffelstampf und Rührei, das ist irgendwie immer noch sowas.
Das ist ja auch
sowas.
Schon lecker. Ich finde es auch geil. Ja, auf jeden also Fall. Das, ja, ja. Es gibt das, ja auch so manche Sachen, an denen scheiden sich so die Geister, so Lakritz zum Beispiel oder so. Das geht für mich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber
ich bin auch nicht so ein Riesenfan von Lakritz. Aber ich bin so auf meiner eigenen Health Journey. Also Süßigkeiten tun mir nicht gut und mittlerweile schmecken sie mir auch nicht so gut. Wobei ich dazu sagen muss, so wirklich ab und zu mal eine richtig leckere Kugel italienisches
Pistazieneis. Ich liebe, ist meine absolute Lieblingssorte.
Und auch Mango. Also Pistazieneis und Mango, also das ist wirklich was, das liebe ich immer noch sehr. Aber ansonsten viele Sachen, wenn da Industriezucker drin ist, kann ich es gar nicht mehr so genießen.
Ja, ja, geht mir also, auch oft so, ja.
Aber Spinat geht immer.
Danke, Barbara, für dieses wundervolle Gespräch und diese ganzen Insights. Das war wirklich mega. Ganz lieben Dank, dass du zu Gast warst.
Danke für die Einladung, liebe Eva.
Wer jetzt Lust hat, mit Barbara zusammenzuarbeiten, und das kann ich euch wirklich von Herzen empfehlen, sie ist so eine Hammerfrau, so eine Hammer-Expertin, dann findet ihr alle Links zu ihrer Website, ihrem Bootcamp und so weiter bei mir in den Shownotes. Und ich werde euch außerdem auch nochmal die von ihr erwähnten Inhalte verlinken. Das ist zum einen Toastmasters, außerdem das Buch The Confidence Code und den TED-Talk von Amy Cuddy. Ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, dass es wirklich eins meiner absoluten Lieblingsinterviews war. Und wenn ihr das genauso seht wie ich und es euch auch so gut gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine kurze, kleine Bewertung. Nur 2 Sekunden, einmal kurz anklicken. Und das hilft mir wirklich enorm, dass ich hier meine Arbeit so machen kann, wie ich sie mache. Wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, kannst du immer gern auf meinen Social-Media-Profilen auf Instagram oder LinkedIn vorbeischauen oder auf meiner Website evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, danke, dass du heute Zeit in dein Selbstbewusstsein auf der Bühne investiert hast und deine mentale Gesundheit. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.